Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Die Verbreitung von Stablecoins hat sich im letzten Jahr nochmals deutlich beschleunigt und es scheint kein Ende des Booms in Sicht. Auch in Europa gewinnen Stablecoins langsam an Bedeutung. Verschiedene Initiativen von Banken, Börsen und Finanzinstituten wurden in den letzten Monaten bekannt gegeben. Was hat es mit dieser speziellen Art von Kryptowährung genau auf sich und warum ist diese plötzlich in aller Munde? Über dieses Thema sprechen wir heute mit Dr. Philipp Hessler, Bankenanalyst im Team Aktienservices und International. Mein Name ist Oliver Finger, ich bin Analyst im Team Anlagestrategie und Privatkunden. Ja, guten Morgen Philipp, grüß dich.
Guten Morgen Olli, danke für die Einladung.
Sehr gern. Philipp, erste Frage mal, ganz banal, kannst du uns mal kurz erklären, was Stablecoins eigentlich genau sind?
Sehr gerne. Stablecoins sind Kryptowährungen, die auf der Blockchain-Technologie basieren. Anders als Bitcoin und Co. sind sie aber an feste Vermögenswerte gekoppelt und zielen darauf ab, einen stabilen Vermögenswert zu garantieren oder zu gewährleisten, sagen wir es so. Es gibt verschiedene Arten von Stablecoins. Beispielsweise gibt es Stablecoins, die an Fiat-Währungen wie Euro oder US-Dollar gekoppelt sind. Andere sind an Rohstoffe wie Gold gekoppelt und andere an Kryptowährungen. Das noch ein Satz vielleicht zur Funktionsweise der Stablecoins. Wenn du also jetzt beispielsweise für 1 Million Stablecoins kaufen wolltest, dann würdest du zu einem Emittenten gehen, der würde dann die Stablecoins auf der Blockchain schaffen und dir in deine Krypto-Wallet buchen. Alternativ könntest du auch zu einer Krypto-Börse gehen, die da kaufen. Dieser Tausch von Euro oder Dollar in die Stablecoins bezeichnet man auch als On- oder Off-Ramping. Und noch kurz zu den Emittenten. Warum lohnt sich das für die oder wie ist deren Geschäftsmodell? Die Stablecoins oder die Gelder, die sie bekommen, um Stablecoins zu schaffen, die investieren sie in sogenannte Reserveanlagen. Das sind kurzlaufende, verzinste Anlagen wie beispielsweise Staatsanleihen. Und darüber verdienen sie dann quasi ihr Geld.
Und warum sind die jetzt auf einmal in aller Munde? Was ist da der Auslöser?
Ein wichtiger Grund ist, denke ich, die Verabschiedung des sogenannten Genius Act in den USA im letzten Jahr. Genius steht für Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins. Das hat quasi dann die gesetzlichen Leitplanken für Stablecoins vorgegeben und hat letztendlich dazu geführt, dass neue Emittenten an den Markt gekommen sind, dass Banken ihre Stablecoins-Strategie überlegt haben und auch Kooperationen eingegangen sind. Auch viele Kreditkartenunternehmen sind neue Kooperationen eingegangen, um ihren Kunden quasi die Zahlung mit Stablecoins zu ermöglichen. Und das, denke ich, war der entscheidende Grund, warum halt da das Thema jetzt in aller Munde ist. Die Marktkapitalisierung, nur noch mal kurz, um das einzuordnen, liegt inzwischen bei knapp 300 Milliarden US-Dollar. Es gibt Schätzungen, dass bis 2028 bzw. 2030 das Volumen auf 2 bis 4 Billionen US-Dollar ansteigen soll. Also das heißt, da wird sehr, sehr starkes Wachstum erwartet. Allerdings, wenn man sich jetzt anschaut, wie hoch ist der Anteil von Stablecoin am globalen Bezahlvolumen, das liegt noch bei unter 1%. Also so groß ist die Bedeutung noch nicht, aber das Wachstum, was erwartet wird, ist halt sehr, sehr hoch.
Wie ist das? Täuscht der Eindruck oder spielen Euro-Stablecoins bis jetzt eigentlich gar keine große Rolle?
Nein, das ist so. Euro-basierte Stablecoins spielen bis jetzt eigentlich noch keine Rolle. In den USA dominieren vor allem zwei Stablecoins. Das ist der von Tether emittierte, der USDT, und der von Circle, der USDC. Die basieren so ungefähr 90% der gesamten Marktkapitalisierung auf sich. Darüber gibt es noch viele kleinere Stablecoins, beispielsweise PayPal hat einen emittiert und es gibt halt noch ganz viele kleine, die 1%, 0,5%, also einen sehr, sehr kleinen Anteil haben. In Europa gibt es andererseits auch schon seit 2 Jahren oder inzwischen seit 3 Jahren eine Regulierung für Stablecoins, die sogenannte MiCA, Markets in Crypto Asset Regulation, die das Ganze ähnlich wie in den USA regelt. Also das hatte ich vorher nicht erwähnt, die Regulierung, darum geht es halt beispielsweise, dass die Emittenten keine Zinsen zahlen dürfen, dass ein Rücktauschrecht gegeben ist und ganz wichtig, in was halt die Gelder, also die Reserveanlagen, in was sie investiert werden dürfen. Das sind vor allem kurzlaufende Staatsanleihen. Um jetzt nochmal kurz auf den Euro-Stablecoin zurückzukommen. Die größten sind da die von den erwähnten Tether und Circle emittierten, aber es gibt auch ein paar wirklich europäische Unternehmen. SG Forge, das ist eine Tochter der Société Générale. Es gibt All Unity, da ist die DWS beteiligt. Und ein wichtiges Projekt meiner Meinung nach ist eine Kooperation von 11 europäischen Großbanken, darunter die DZ Bank, die im zweiten Halbjahr dann auch mit einem eigenen Stablecoin an den Markt gehen wollen. Aber insgesamt die Marktkapitalisierung der eurobasierten Stablecoins liegt bei unter einer Milliarde Dollar, also noch sehr, sehr klein.
Okay. Ist eigentlich nochmal eine ganz banale Frage. Wofür brauche ich denn die eigentlich, diese Stablecoins?
Also Stablecoins sind 2014 entstanden, damals vor allem von Investoren, von Bitcoin etc. genutzt. Die haben quasi, wenn sie die Bitcoins verkauft haben, das Geld dann in Stablecoins geparkt sozusagen, um halt da einen stabilen Wert zu haben. Und es war halt einfacher, als dann immer wieder in Euro oder US-Dollar zu tauschen. Das war die Ursprungsnutzung. Inzwischen gibt es noch andere Anwendungsfälle und zukünftig die wichtigsten Anwendungsfälle werden meiner Meinung nach sein. Zum einen die Nutzung für grenzüberschreitende Überweisungen, als Wertanlage in Hochinflationsländern und im Zahlungsverkehr. Wenn ich das nochmal ganz kurz ein bisschen mehr erläutere, grenzüberschreitende Überweisung ist ja so, wenn du jetzt beispielsweise deiner Tante in Chile 1.000 Euro überweisen willst, dann gehst du zu deiner Bank, hast zum Teil relativ hohe Gebühren, das können dann schnell 30, 50 Euro sein. Das dauert je nachdem 3-5 Tage und du bist natürlich auch an die Banköffnungszeiten gebunden. Per Stablecoin geht das innerhalb von Minuten. Es kostet dich einen Bruchteil der Kosten und du kannst es halt auch quasi rund um die Uhr machen. Allerdings brauchst du natürlich ein Krypto-Wallet, deine Tante braucht ein Krypto-Wallet. Das On-Off-Ramping, das kostet wohl auch ein bisschen. Also es ist auch nicht ganz banal, aber es ist schon wesentlich schneller und vor allem kostengünstiger. Der andere Anwendungsfall, die Wertanlage in Hochinflationsländern, jetzt in Argentinien oder der Türkei, haben die Leute ja das Problem, wenn sie am 1. ihr Gehalt bekommen, ist es 3 Wochen später vielleicht schon 5% weniger wert wegen der Inflation. Sprich, die tauschen ihre lokale Währung dann gern in Hartwährung wie den US-Dollar. Eine Alternative ist da jetzt der Stable oder wäre der Stablecoin. Sie können beispielsweise halt dann gleich Stablecoins kaufen, das im Krypto-Wallet aufbewahren und dann für Zahlung nutzen. Und die letzte Möglichkeit wäre dann halt noch im Zahlungsverkehr, entweder direkt aus dem Krypto-Wallet beim Händler zu zahlen oder halt, wenn große Händler eigene Stablecoins emittieren.
Das Stichwort hast du eben gegeben, Zahlungsverkehr. Wie sieht es aus? Also welche Auswirkungen haben denn diese Stablecoins auf die Banken jetzt, beziehungsweise präziser auf die Zahlungsverkehrsbranche?
Ganz kurz zu den Banken. Ich denke, da könnte ein wichtiger Effekt sein, dass es zu einem Einlagenabfluss führen könnte, wenn halt der Stablecoins sich mehr und mehr durchsetzt. Das würde höhere Refinanzierungskosten mit sich bringen, könnte zu einem geringeren Kreditangebot kommen. Aber wie gesagt, nur wenn der Stablecoin sich wirklich durchsetzt. Andere Auswirkungen, wenn das jetzt als Zahlungsmittel stärker sich durchsetzt und dann halt weniger Kreditkarten genutzt würden, das wäre jetzt auch nicht schön oder für die, wenn grenzüberschreitende Überweisungen dann per Stablecoin erfolgen. Aber das, denke ich, wäre nicht die Hauptauswirkung, sondern Hauptauswirkung wäre der Einlagenabfluss bei den Banken. Bei den Zahlungsdienstleistern sieht das ein bisschen anders aus. Da muss man nochmal ganz kurz ein bisschen aufbohren, dieses Segment Zahlungsverkehr, diesen Anwendungsfall. Also eine Option wäre ja, hatte ich ja erwähnt, wenn beispielsweise direkt aus dem Krypto-Wallet beim Händler gezahlt würde, aber dann braucht halt der Kunde das Krypto-Wallet, der Händler braucht das Krypto-Wallet. Ich denke, das ist auf nahe Zukunft nicht wirklich realistisch, dass sich das durchsetzt. Ein anderer Fall allerdings ist, dass halt große Händler eigene Stablecoins emittieren. Warum sollten sie das tun? Ganz einfach, weil halt die Kartengebühren zum Teil sehr hoch sind, vor allem in den USA. Kreditkartengebühren sind zwischen 1-3%, sprich die Händler könnten dadurch Geld sparen. Allerdings müssten sie natürlich auch irgendwie die Kunden incentivieren, um die Stablecoins dann zur Zahlung zu nutzen. Da stellt sich dann die Frage, wie können Sie das machen? Sie könnten irgendwelche Rabatte gewähren, wie bei den heute ja üblichen Kundenkarten schon. Aber zum Schluss müsste halt dann auch jeder Händler für sich gucken, fahre ich denn wirklich günstiger mit dem Stablecoin, wenn ich noch zusätzliche Rabatte gewähren muss. Mhm. Ich denke, zum Schluss muss man gucken, also oder der entscheidende Faktor meiner Meinung nach wird der Privatkunde sein. Kreditkarten sind halt allgemein, sind weit verbreitet, sind sehr günstig und auch sicher. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Zumindest ich hatte noch nie Probleme jetzt mit meiner Kreditkarte irgendwo. Das ist ja wirklich, die Visa und Co. investieren da viel Geld, um das immer sicherer zu machen. Der Stablecoin an sich, bin ich noch nicht drauf eingegangen, ist an sich auch sicher. Die Blockchain-Technologie ist sicher. Das einzige Risiko, oder nicht das einzige, aber ein Risiko ist halt so ein bisschen das Thema Anlage der Reserveanlagen. Da könnte es theoretisch Veruntreuung etc. sowas geben. Anders als bei einer klassischen Bank, Giro oder Sparkonto, gibt es halt da keine Einlagensicherung. Insofern, die Sicherheit vom Stablecoin ist schon sehr, sehr hoch einzuschätzen, aber es könnte da halt, ja, wie gesagt, da könnte man so ein paar Abzüge in der B-Note, würde ich mal sagen, geben.
Okay. Der Name Visa ist ja gerade schon gefallen. Das bringt mich auf meine letzte Frage für heute. Wie sieht denn die Reaktion der Zahlungsverkehrsdienstleistungsunternehmen aus?
Gut, bei den Zahlungsverkehrsdienstleistern muss man schauen. Man muss ein bisschen den Prozess sich anschauen, weil es gibt ja manche, die quasi so die Zahlungsnetzwerke, dann gibt es halt welche, die nur die Technologie anbieten, beim Händler oder dann auch die Abwicklung. Insofern, da gibt es große Unterschiede und da sind die halt dann auch unterschiedlich betroffen. Visa und Mastercard, um zwei zu nennen, die sind schon aktiv und haben beispielsweise da schon verschiedene Kooperationen, die sie eingegangen sind mit Emittenten. Das Ziel ist immer halt, dem Nutzer der Kreditkarte zu ermöglichen, mit Stablecoins zu zahlen, aber dann über die Kreditkarte. Also letztendlich ist der Stablecoin wie eine weitere Währung. Also du kannst ganz normal im Geschäft mit deiner Kreditkarte zahlen. Mhm. Abgerechnet wird aber mit Stablecoins. Mhm. Andere wie American Adyen, die sind mehr noch so ein bisschen am Schauen und Betrachten, gucken, wohin die Reise geht. PayPal hatte ich ja schon erwähnt, die haben auch einen eigenen Stablecoin sogar und darüber hinaus auch verschiedene Kooperationen mit Emittenten, um halt auch wieder dieses Thema Zahlung mit Stablecoins über die Kreditkarte zu ermöglichen. Generell würde ich jetzt sagen, was die Auswirkungen angeht, dass die Betreiber der Zahlungsnetzwerke könnten etwas mehr betroffen sein, während so die reinen Bereitsteller der Technologie, dass die nicht so stark betroffen sein sollten, weil selbst wenn die Stablecoin-Zahlung sich durchsetzen sollte, wovon wir jetzt nicht ausgehen, aber selbst dann brauchst du einen, der die ganze technologische Anbindung etc. noch gewährleistet. Mhm. Abschließend vielleicht noch zu sagen, dass das Wachstum oder der Haupttreiber für die Branche wird weiter sein, halt, dass die bargeldlose Zahlung noch weiter an Bedeutung gewinnen wird. Also noch gibt es viele Regionen, viele Länder, wo halt immer noch sehr, sehr viel mit Bargeld bezahlt wird. Und dieser Switch hin zur Kartenzahlung, der sollte den Unternehmen noch für viele Jahre hohe Wachstumsraten gewährleisten.
Mhm, prima. Ja, ich glaube, die Deutschen sind ja auch Bargeldliebhaber, ne?
Genau, die waren mit vorne dabei noch.
Super, sehr interessantes Thema. Danke, Philipp, für diese interessanten Ausführungen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ihnen hat der Podcast vom 26. Januar 2026 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in unseren Shownotes.